Genau. Ich habe ein paar Kopien gemacht, man kann es sich auch mitnehmen und runterladen. Soweit der Überblick über das Buch Hiob. Als Hiobs Freunde von Hiobs Unglück gehört hatten, beschlossen sie, ihn zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Hiob war durch die Krankheit so entstellt, dass sie ihn zunächst gar nicht erkannten. Und als sie näher kamen und ihn dort so sahen, fingen sie laut an zu weinen. Und dann setzten sie sich zu Hiob auf die Erde und blieben dort sitzen. 7 Tage und 7 Nächte saßen sie bei Hiob, ohne ein Wort zu sagen. Sie sahen, wie furchtbar Hiob litt. Er hatte alles verloren. Sein ganzer Besitz, seine Viehherden, seine Häuser, sogar seine Familie, seine Kinder sind während einer Feier auf tragische Weise ums Leben gekommen. Und zu guter Letzt wurde Hiob schwer krank. Bösartige Geschwüre bedeckten seinen ganzen Körper. Als seine Freunde das sahen, konnten sie nur noch laut weinen. Und dann taten sie etwas sehr Vorbildliches. Sie sagten nichts. Sie schwiegen. 7 Tage und 7 Nächte saßen sie bei Hiob, ohne ein Wort zu sagen. Ich finde das großartig. Es gibt Situationen im Leben, wo es einfach das Beste ist, zu schweigen. Wenn uns angesichts von schwerem Leid die Worte fehlen, dann sollten wir auch einfach schweigen. Es wäre besser gewesen, die Freunde hätten weiter geschwiegen. Denn was sie dann von sich gegeben hatten, das war nicht hilfreich. Es war sogar falsch. Es war absolut falsch, wie sie versucht haben, das Leid von Hiob zu erklären. Und am Ende sagt Gott zu Eliphas, einem der 3 Freunde, ich bin zornig auf dich und deine 2 Freunde. Gott war zornig auf diese 3 Gestalten, auf die 4 sogar. Denn ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Heißt indirekt, Hiob hat's richtig gesagt. Ihr lagt falsch. Warum stehen dann diese falschen Kommentare in der Bibel? Warum hat man das alles aufgeschrieben, dieses falsche Zeug, was die Freunde da von sich gegeben haben? Ich glaube, es ist aufgeschrieben, weil wir zu ähnlichen Erklärungsmustern neigen. Damit wir eben nicht in dieses Erklärungsmuster hineinfallen und sagen, Freunde, so ist es nicht, es ist falsch. Die Grundannahme der Freunde lautet, Gott ist gerecht und er regiert die Welt gerecht. Das bedeutet, in ihren Augen, Gott regiert sehr einfach diese Welt. Und er reagiert immer stringent an unserem Verhalten. Handeln wir gut und richtig, ist Gott gut und wir werden belohnt. Sind wir böse oder machen wir Fehler, werden wir bestraft, es geht uns schlecht. Gott handelt also immer reaktiv auf unser Verhalten. Und das Gedankengebäude dieser Freunde kann man so beschreiben, wenn es dir gut gehen soll, dann musst du schauen, dass du mit Gott im Reinen bist. Und wenn es dir jetzt nicht gut geht, dann musst du dein Verhalten ändern. Denn dann ist irgendwo in deinem Leben Schuld oder du hast einen Fehler begangen. Dann musst du das bereuen und ändern. Dann wird es dir wieder gut gehen. Und das Buch Hiob zeigt uns, so einfach kann man die Welt nicht erklären und das Leid. Gott ist kein Automat, der immer nur auf unser Verhalten reagiert, der Wohlverhalten belohnt und Versagen bestraft. Und Gott bestätigt in gewisser Weise indirekt Hiobs Argumentation. Hiob behauptet, ich bin unschuldig. Und folglich ist das, was er erlebt hat, keine Strafe von Gott. Aber was ist es dann? Hiob schließt daraus, wenn es keine Strafe ist, dann handelt Gott nicht richtig. Dann macht Gott einen Fehler, hat Gott einen Fehler gemacht oder noch schlimmer, Gott ist willkürlich. Und dann kommt der 4. Freund, der Elihu, mit seiner These und er sagt, das Leiden, das ist eine Warnung vor Sünde und Leid soll unseren Charakter formen. Das kommt uns, glaube ich, auch sehr bekannt vor und hört man auch immer wieder in christlichen Kreisen, dass Leid uns erziehen soll. Die Freunde haben versucht, das Leid zu erklären, weil sie davon ausgehen, Leid muss einen Sinn haben. Aber das ist ein Denkfehler. Leid hat keinen Sinn und schon gar keinen Zweck. Viele Christen versuchen, das Leid zu erklären, dass Leid irgendwo einen Zweck haben muss. Ich habe auch lange so gedacht, Immer muss Leid irgendwo einen Zweck haben. Es muss zu irgendwas dienen. Gott will irgendwas mit diesem Leid bezwecken. Aber das ist falsch. Das Buch Hiob gibt uns keine befriedigende Antwort auf das Leid. Es gibt einfach Leid. Und ich halte mich da auch an Römer 8, wo das Paulus auch so sagt. Und da wird dreimal geseufzt in Römer 8. Da seufzt die Schöpfung, wir seufzen, selbst der Heilige Geist seufzt. Und das ist halt eine Realität. Es gibt einfach Leid in dieser Welt. Die Antwort Gottes lautet, die Welt ist wunderbar und gut, aber nicht perfekt. Gottes Welt ist ordentlich und schön, aber auch wild und gefährlich. Es passieren unheimliche Dinge, es passieren auch schreckliche Dinge. Und Gott erklärt nicht, warum es Leid gibt. Nur so viel wird deutlich, ich finde das sehr schön formuliert in dieser Darstellung. Wir leben in einer wunderbaren Welt, die im Moment nicht so ausgelegt ist, um Leid zu verhindern. Im Buch Hiob finden wir jetzt zwei Reaktionen auf das Leid. Vereinfachen oder anklagen. Das sind zwei klassische Reaktionen, wenn wir es mit Leid zu tun haben. Die Freunde vereinfachen. Sie denken schwarz-weiß. Sie zwängen Gott in ein vereinfachtes System. Hiob ist differenzierter, aber er klagt an. Und am Ende lesen wir, die Freunde lagen falsch mit ihrem Vereinfachen, Gott in ein System pressen. Und Hiob wird eigentlich bestätigt mit seiner differenzierten Sicht, obwohl er anklagt. Und das ist auch ermutigend, dass wir auch mal unsere Klage aussprechen dürfen. Bestraft werden die, die es vereinfachen, die ein System sich ausdenken. Hiob dagegen wird von Gott wiederhergestellt. Schauen wir auf ein Detail. Kapitel 23 finden wir eine Antwort Hiobs auf die dritte Rede von Elihu, wo Hiob nochmal sein Leid klagt und Gott anklagt. Hiob 23. Zwar möchte ich mein Stöhnen unterdrücken und doch kommt Widerspruch von meinen Lippen. Wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet und wie ich zu ihm hingelangen könnte. Ich würde ihm schon meine Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, wie er mir darauf eine Antwort gäbe. Ob er mich seine Allmacht fühlen ließe? Nein, hören würde er auf meine Worte. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen, als einer, dem nichts vorzuwerfen ist. Das müsste auch mein Richter anerkennen. Ich kann nach Osten gehen, dort ist Gott nicht. Und auch im Westen ist er nicht zu finden. Ist er im Norden tätig, sehe ich es nicht. Versteckt er sich im Süden, weiß ich es nicht. Doch mein Weg ist ihm schon lange bekannt. Wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. Mein Fuß hielt sich genau an seine Spur. Ich blieb auf seinem Weg und wich nicht ab. Ich tue immer, was er mir befiehlt. Sein Wort bewahre ich in meinem Herzen. Doch Gott allein bestimmt. Wer will ihn hindern? Was ihm gefällt, das setzt er einfach durch. Er wird auch tun, was er für mich geplant hat. Und Pläne über mich hat er genug. Das ist es, was mich so erschrecken lässt. So oft ich an ihn denke, zittere ich. Gott hat mir alle Zuversicht genommen. Weil er so mächtig ist, macht er mir Angst. Gott ist es, der mich erdrückt und nicht das Dunkel, auch wenn ich jetzt vor Dunkelheit nicht sehe. Kein Happy End in diesem Text. Hiob schildert hier eine Erfahrung, die viele Menschen auch kennen. Gott ist nicht zu finden. Hiob sucht Gott, er fragt nach Gott und Gott lässt sich nicht finden. Gott entzieht sich Hiob und bleibt verborgen. Das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Gott ist ein verborgener Gott, ein rätselhafter Gott. Diese Erfahrung schildern auch die Klagepsalmen immer wieder. Hiob sagt, wenn ich nur wüsste, wo Gott sich befindet, wenn ich nur zu ihm hingelangen könnte. Das heißt, Hiob sucht das Gespräch mit Gott. Er sucht die Kommunikation. Aber Gott meldet sich einfach nicht. Und das, glaube ich, kennen auch viele, die von schwerem Leid betroffen sind, dass sie sagen, Herr, was ist los? Reagiere, antworte. Und es kommt keine Antwort. Das Handeln bleibt unbegreiflich. Ich kann nach Osten gehen, dort ist Gott nicht. auch im Westen ist er nicht zu finden. Ist er im Norden tätig, sehe ich es nicht. Versteckt er sich im Süden, weiß ich es nicht. Und letztlich klingt hier auch das an oder läuft dahin, was Jesus gesagt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, du bist so weit weg, ich begreife dich nicht. Selbst Jesus hat diese Erfahrung durchlebt. Gott ist entsetzlich weit weg, er ist fremd. Ja, er wirkt sogar brutal und willkürlich. Das kommt zum Zweiten, zur Anklage. Auch das kommt uns bekannt vor. Gott wird angeklagt angesichts von Leid. Wenn wir Gott nicht verstehen, dann klagen wir ihn an. Wir führen einen Rechtsstreit, so wie Hiob. Das Ganze hat den Stil eines Rechtsstreits, eines Gerichtsverfahrens. Gott muss sich Hiob erklären, Verse 4 bis 7. Ich würde ihm schon meine Lage schildern, wenn er denn da wäre, aber ist er nicht da. Ich würde ihm meine Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, wie er mir darauf seine Antwort gäbe. Ob er mich seine Allmacht fühlen ließe? Nein, hören würde er auf meine Worte. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen, als einer, dem nichts vorzuwerfen ist. Das müsste mein Richter anerkennen. Hiob strotzt vor Selbstbewusstsein, trotz dieses Leids. Er tritt in einen Rechtsstreit mit Gott und er ist sich sicher, ich werde dieses Verfahren gewinnen, hundertprozentig. In Kapitel 31 geht es sogar noch einen Ticken weiter. Da fühlt er sich Gott gegenüber sogar überlegen. Hiob geht mit einem unvergleichlichen Selbstbewusstsein in diesen Rechtsstreit mit Gott. Und er hat gute Argumente, stichhaltige Argumente. Er sagt, mein Weg ist Gott schon lang bekannt. Wenn er mich prüft, bin ich rein wie Gold. Mein Fuß hält sich genau an seine Spur. Ich blieb auf seinen Weg und wich nicht ab. Ich tue immer, was er mir befiehlt. Sein Wort bewahre ich in meinem Herzen. Hiob hat also stichhaltige Argumente, die nicht zu widerlegen sind, als Beweis für seine Unschuld. Er ist sich sowas von sicher. Und das stimmt auch. Gott muss diese Beweise anerkennen und Gott tut es auch indirekt. Er erkennt diese Unschuld an. Aber das Schlimme ist, Gott entzieht sich diesem Rechtsstreit. Er geht gar nicht drauf ein. Was hat Hiob erwartet? Dass Gott sagt, stimmt Hiob, ich habe dir Unrecht getan, tut mir leid, Entschuldigung. Oder, oh ja Hiob, ich habe da einen Fehler gemacht, da habe ich nicht aufgepasst. Oder, ja Hiob, du hast recht, ich bin wirklich ungerecht mit dir umgegangen. Das hat Hiob erwartet, aber Gott lässt sich auf diese Nummer nicht ein. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wenn Gott einem Mann wie Hiob, der absolut aufrichtig war, dem man nichts vorwerfen konnte, wenn Gott diesem Mann nicht Rechenschaft schuldig ist, wie kommen wir auf die Idee, dass er uns Rechenschaft schuldig ist? Wir sind einfach nicht in der Position, dass Gott uns sein Verhalten gegenüber erklären und rechtfertigen müsste. Wir fordern das ein. Gott, was hast du dir damit getan? Wir sind nicht in der Position, dass Gott sich uns gegenüber erklären müsste. Und so bleibt für Hiob nur diese schreckliche Erkenntnis und die setzt sich dann auch bei uns so langsam, dass man sagt, Gott macht einfach, was er will und er gibt mir keine Erklärung dafür. Gott ist in gewisser Weise unberechenbar. Doch Gott allein bestimmt, wer will ihn hindern. Was ihm gefällt, das setzt er einfach durch. Er wird auch tun, was er für mich geplant hat. Und da ahnt ihm schon Böses, dass er denkt, Gott hat noch viele andere schlimme Dinge für mich geplant. Pläne hat er genug. Das ist es, was mich so erschrecken lässt. So oft ich an ihn denke, zittere ich. Gott hat mir alle Zuversicht genommen. Weil er so mächtig ist, macht er mir Angst. Gott ist es, der mich erdrückt. Nicht das Dunkel, auch wenn ich jetzt vor Dunkelheit nichts sehe. Letztlich war es nicht mehr die Krankheit, das Leiden, was ihn so bedrückt hat, sondern die Tatsache, Gott ist unberechenbar. Ich kann mich auf diesen Gott nicht mehr verlassen. Hiob muss erkennen, Gott handelt völlig souverän. Total unabhängig davon, wie ich mich verhalte. Ob ich ihn anklage oder lobe, egal was ich tue, interessiert Gott scheinbar gar nicht. Er handelt völlig souverän. Dieses einfache Vergeltungsprinzip, ich bin gut, dann ist Gott auch gut. Das funktioniert einfach nicht. dieses System funktioniert nicht. Und das muss Hiob mit Entsetzen feststellen, dass er merkt, ich habe keinen Einfluss auf Gott durch mein Verhalten. Und so macht Gott ihm letztlich Angst, weil Gott unberechenbar ist. Und das ist wirklich so. Gott ist unberechenbar. Wir meinen zwar, wir könnten Gott irgendwie berechnen und irgendwie Gott in ein System zwängen und erklären, wie Gott ist, aber Gott ist in der Tat unberechenbar, weil er Gott ist. Gott macht, was er will. Und er ist uns keine Erklärung schuldig. Und wir haben auch gar nicht das Recht, eine Erklärung einzufordern. So zittert Hiob vor Gott. Er hat keine Zuversicht, dass Gott am Ende es doch irgendwie gut machen wird. Und das macht ihn Angst. Irgendwann ist alle Weisheit am Ende und dann endlich meldet sich Gott. Und seine Erklärung ist erschreckend. Er sagt, Hiob, du bist nicht in der Position, mich anzuklagen. Gott entzieht sich dem Rechtsstreit und Gott geht auf eine ganz andere Ebene und sagt, Hiob, du bist nicht in der Position, mich anzuklagen. Und das hat jetzt gar nichts mit Schuld zu tun, weil Hiob vielleicht ein sündiger Mensch ist, sondern Hiob, du hast eine begrenzte Sicht. Die Botschaft des Buches Hiob lautet, wir meinen, mit unserer Sicht von der Welt erklären zu können, wie Gott ist. Und das ist viel zu begrenzt. Wir können Gott nicht erklären. Der Grund ist die begrenzte Sicht. Die Sicht von Gott und der Welt, unsere Sicht von Gott und der Welt reicht nicht aus, um von Gott eine Erklärung zu bekommen. Hiob weiß nicht die Hintergründe für sein Leiden. Und es ist interessant, dass wir die Hintergründe genannt bekommen. Das ist schon irgendwie komisch, ne? Wir bekommen die Hintergründe genannt, die Hiob nicht weiß. Und mit Entsetzen müssen wir feststellen, der Grund für Hiobs Leid ist eine Wette mit dem Teufel. Gott wettet mit dem Satan und deswegen leidet Hiob. Wir dürfen in den Hintergrund reinschauen, was Hiob nicht sehen darf. Und selbst dafür bekommen wir keine Antwort. Wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Gott ist uns keine Antwort schuldig für das Leid dieser Welt, auch nicht für das Leid in unserem eigenen Leben, für das Leid in Familien, bei Freunden, in der Gemeinde, in unserem Umfeld. Wir wissen es nicht, was die Hintergründe sind. Unsere Perspektive ist zu begrenzt und wir sind nicht in der Position, dass Gott sich uns erklären müsste. Gott ist souverän, rätselhaft und unbegreiflich, unberechenbar. Er lässt sich nicht in ein System bringen. Das haben die vier Freunde versucht. Und diese Versuche gibt es auch immer wieder unter Christen, dass wir in unserer Not verzweifelt versuchen, Gott irgendwie in ein System reinzubringen. Aber Gott lässt sich nicht in ein System pressen. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen vor einigen Jahren, es ist auch gut so. Ich möchte lieber an einen unbegreiflichen, rätselhaften Gott glauben, der sich nicht mit einem System erklären lässt. Denn das zeigt, dass dieser Gott weit, weit größer ist als ich. Ein allmächtiger Gott. Ich habe es mit einem allmächtigen Gott zu tun. Denn stellt euch vor, ich könnte als Mensch Gott mit einem System von Bibelstellen und Argumenten gut erklären. Ich, kleiner Mensch, könnte Gott im System erklären. Das wäre doch kein Gott, oder? Das ist ein Versuch irgendwie. Gottes Bild, aber das ist doch nicht Gott. Ein Gott, den ich erklären kann, der kann nicht stark sein, der kann nicht allmächtig sein. So habe ich es lieber mit einem Gott zu tun, der für mich rätselhaft ist, der unbegreiflich ist. Einen weit übersteigend großen Gott, an den will ich mich halten, weil ich weiß, dieser Gott ist mächtig, allmächtig. Diesem großen Gott, unbegreiflichen Gott, möchte ich mich anvertrauen. So wie es Luther mal gesagt hat, wenn Gott mir fremd ist, dann laufe ich nicht weg. Das ist ja die falsche Bewegung, dass man dann wegläuft. Das ist auch noch eine dritte Variante, dass Menschen sagen, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Luther sagt, dann laufe ich auf diesen Gott zu und halte mich an ihm fest. Ich falle ihm in die Arme, obwohl er unbegreiflich ist. Hiob hat darunter gelitten, dass Gott sich nicht offenbart hat. Ich sage, wenn ich ihn denn sehen könnte, wenn er sich zur Verfügung stellen würde, dass ich mit ihm reden kann. Und am Ende hat sich Gott offenbart im Sturm. Wir sind in einer weit besseren Position, weil Gott sich uns offenbart hat, nämlich in Jesus Christus. Und das ist das Großartige in der Position, wo wir sind. Wir sehen Gott in Jesus immer noch, nicht wie Hiob. Und da sehen wir einen Gott bei aller Unbegreiflichkeit, Unberechenbarkeit, Wir sehen einen Gott, der Mitleid hat mit Menschen. Wir sehen in Jesus einen barmherzigen, mitfühlenden Gott, den wir nicht verstehen bis zum Ende. Aber wir wissen, er fühlt mit diesen Menschen mit. Er leidet mit. Er ist barmherzig. Er verlangt nach diesen Menschen, er geht diesen Menschen nach. Und wir sehen in Jesus einen Gott, der für uns am Kreuz stirbt. Das ist wieder unbegreiflich, rätselhaft. Warum musste er am Kreuz sterben? Und er sagt uns, das ist Liebe. Aus Liebe, unbegreifliche Liebe. Und das macht auch deutlich, das Kreuz, Gott handelt nicht nach dem Prinzip Vergeltung. Gottes Gerechtigkeit ist völlig anders, nämlich Gott spricht die gerecht, die an das Kreuz glauben, die das für sich in Anspruch nehmen. Das ist Gottes Art, Menschen gerecht zu machen. Das wurde schon bei Hiob deutlich. Gott sagt durch das Buch Hiob, ich lade dich ein, meiner Weisheit zu vertrauen. Vertrau dich meiner Weisheit an. Und das ist die Einladung des Buches Hiob, dass wir trotz allem Leid, aller Unbegreiflichkeit, aller Rätselhaftigkeit Gottes sagen, und trotzdem will ich mich dir anvertrauen, weil du der Größte bist. Ich kann dich nicht erklären, aber ich weiß durch Jesus Christus, du bist für mich, du liebst mich, du hast deinen Sohn für mich am Kreuz geopfert. Diesen Gott, der so rätselhaft ist, will ich mich doch anvertrauen. Ich will diesen unbegreiflichen, meinen Verstand übersteigenden Gott vertrauen, auch wenn ich vieles, was in dieser Welt und was in meinem Leben, meinem Umfeld passiert, nicht verstehen kann. Ich habe eigentlich keine Alternative. Weglaufen zählt nicht. Ich halte mich an diesen unbegreiflichen Gott. Amen.